Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier schon eine Spur gelegt hast im Lobpreis. Und ich lade dich ein und ich sage, ich brauche dich jetzt auch, damit wir diese Spur weiter verfolgen können, damit du zum Zug kommst. Deshalb sei du da. Öffne den Himmel, öffne du unser Herz. Nimm alles weg, was uns ablenkt, alles, was missverstehen will. Nimm weg, Heiliger Geist, und lass uns deine Stimme hören. Lass uns deinen Herzschlag wahrnehmen. Dir gebührt alle Ehre, Jesus, haben wir gesungen, und so ist es auch. Amen. Guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Reinhard Laube. Ich habe Grüße mitgebracht von unten am Harz, hier herauf in den Harz. Bin der Pastor der Christusgemeinde in Osterode. Wir sind gerade mal wieder umgezogen als Gemeinde. Wer uns irgendwann mal besuchen will, wir sind jetzt in den Räumen, danke sehr, in den ehemaligen Räumen der Baptistengemeinde in Osterode, in der Westpreußenstraße untergebracht. Ich bedanke mich für eure Einladung und für das damit verbundene Vertrauen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich bin gerne hier, wir sind gerne hier. Ja, schauen wir mal, wo es lang geht. Ich möchte die Predigt heute unter einen Bibelvers stellen, zu dem ihr hier in Clausthal einen großen Bezug habt, so habe ich es jedenfalls von Frank vernommen. Meine Predigt soll also heißen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Ein Vers aus Sacharja 4, Vers 6. Ich habe auf dem Harzgebetstag Anfang April einen kurzen Impuls dazu weitergegeben und den möchte ich hier heute etwas ausführlicher darstellen. Und dabei soll es um unsere Identität in Christus gehen. Ich glaube, dass es bei aller zunehmenden Erschütterung in dieser Welt zunehmend wichtig ist, dass wir wissen, wer wir in Christus sind, dass wir ein ganz festes Fundament haben. Nicht nur vom Kopf her, da stimmt das wahrscheinlich bei den meisten von uns, sondern hier von unserem Herzen, von unserem Innengefühl, von unserer inneren Lebenshaltung. Und so weiter. Ich denke, ihr erinnert euch, die Bibelleser wissen das. Mose hat die 12 Kundschafter ausgesandt in das Land Kanaan. Und Gott hatte ja verheißen, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und sie kommen zurück und alle können das bestätigen. Dieses Land ist ein hervorragendes Land. Ja? Das ernährt seine Bewohner. Ja, das ist nicht so wie in der Wüste, wo man darauf hoffen muss, dass Gott Manna vom Himmel schickt, sondern hier ist ein Land fruchtbar und voller Möglichkeiten. Aber 10 von den Kundschaftern sagen, es gibt nur einen Haken daran, einen großen Haken, da sind nämlich Riesen in dem Land. Ja? Und dann sagen sie, wir fühlten uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken. Und so sahen sie uns auch. Das ist eine Frage unserer Identität, ob wir uns in unserem Alltag, bei all den Erschütterungen, die wir erleben, auch Erschütterungen in unserem ganz persönlichen Leben, ob wir uns da wie Heuschrecken fühlen, die sozusagen darauf hoffen, dass Gott doch irgendwie sie durchträgt und dass sie diese Herausforderungen bestehen und dass sie in all dem Chaos irgendwie überleben oder ob wir wissen, wer wir in Christus sind, ob wir wissen, zu wem wir gehören. Ich möchte den ganzen Abschnitt aus Sacharja 4 vorlesen, von Vers 1 bis Vers 14 und daraus dann hinterher meine Predigt entwickeln, wobei ich dazu sagen möchte, für die, die mich kennen, ist das heute für meine Verhältnisse eher eine unstrukturierte Predigt. Hier wird also gesagt, dann kehrte der Engel, Sacharja Zacharja als Prophet hatte also verschiedene Visionen, Bilder von Gott, sehr eindrückliche Begebenheiten, und eine davon schildert er hier in Kapitel 4. Dann kehrte der Engel, der mit mir geredet hatte, zurück und weckte mich auf, wie man jemanden aus dem Schlaf aufweckt. Was siehst du jetzt, fragte er mich. Ich antwortete, ich sehe einen Leuchter aus massivem Gold mit einer Ölschale oben darauf. Auf ihr sind 7 Lampen und jede Lampe hat 7 Röhren für die Dochte. Und ich sehe 2 Olivenbäume, einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite der Ölschale. Ich fragte den Engel, der mit mir redete, was bedeutet das alles, mein Herr? Weißt du nicht, was es bedeutet, fragte mich der Engel, der mit mir redete. Nein, mein Herr, entgegnete ich. Da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Zerubabel, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Zerubabel den Schlussstein einsetzen und das Volk wird jubeln, er sei gesegnet, er sei gesegnet. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Zerubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Diese 7 Lampen verkörpern die Augen des Herrn, die die ganze Welt durchstreifen. Da fragte ich den Engel, und was bedeuten die 2 Olivenbäume auf der rechten und der linken Seite des Leuchters? Und ich fragte ihn weiter, und was bedeuten die 2 Olivenzweige neben den 2 goldenen Röhren, durch die das goldene Öl herunterfließt? Weißt du nicht, was sie bedeuten, fragte er mich. Nein, mein Herr, antwortete ich. Da sagte er, sie verkörpern die 2 Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Ich möchte vor allem auf dieses Bild von dem 7-armigen Leuchter zurückkommen in meiner Predigt. Und die Situation, in der hier der Prophet steht und das Volk Israel, ist die folgende. Sie waren aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Und sie waren zunächst mal ganz begeistert ans Werk gegangen, Jerusalem wieder aufzubauen und den Tempel wieder aufzubauen. Sie freuten sich darauf. Gott hat ihnen eine neue Zukunft gegeben. Die Zeit der Gefangenschaft ist beendet. Die Zeit des Wartens ist beendet. Es geht zurück. Gott will seinen Namen wieder erhöhen in der Stadt Jerusalem, über seinem Tempel. Er will dort wieder wohnen unter seinem Volk. Und sie waren alle in ganz großer Erwartung und begeistert haben sie gebaut. Dann ergaben sich Widerstände. Die umliegenden Bewohner waren damit gar nicht einverstanden, dass die alle zurückkehrten und jetzt auf einmal da Jerusalem wieder zu einer Festung ausbauen wollten. Sie hatten Angst vor dem, was sich daraus entwickelt, dass der Einfluss, ihr eigener Einfluss dann schwinden würde und so weiter. Sie haben Widerstand geleistet. Und das Volk Israel hat dem zunächst nichts entgegensetzen können. Es kam so weit, dass das Werk des Herrn, also der Aufbau Jerusalems und des Tempels, einige Jahre lang ruhten. Es arbeitete niemand daran. Und daraus entstand dann bei dem anderen Propheten dieses Mahnwort Gottes, ihr baut alle eure eigenen Häuser und was ist denn mit meinem Haus? Ja? Sie haben also aufgehört, die Stadtmauern Jerusalems und den Tempel zu bauen, wieder aufzurichten und haben gedacht, na gut, wenn wir jetzt hier nicht weitermachen können, dann sorgen wir erstmal dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ja? Durchaus eine verständliche Reaktion. Unsere Situation heute finde ich vergleichbar. Natürlich bauen wir nicht mit echten Steinen, mit großen Quadern, um eine Stadtmauer zu bauen, aber wir bauen alle am Reich Gottes, an unserem eigenen geistlichen Leben und so weiter. Und wir haben große Verheißungen von Gott bekommen, seit vielen Jahren. Und wir haben uns alle mit Begeisterung daran gemacht, diesen Verheißungen zu folgen. Und ihnen Raum zu verschaffen, auch in unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde. Wir haben Erwartungen gehabt, große Erwartungen. Das Reich Gottes wird sich entwickeln in unserer Stadt, in unserem Land und so weiter. Und in welcher Situation sind wir dann manchmal, dass wir doch enttäuscht sind oder ermüdet sind, weil sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir sie erwartet haben? Wir haben die Verheißungen in einer bestimmten Weise für uns ausgelegt, so und so wird das jetzt passieren, und dann hat sich das nicht bewahrheitet. Ich jedenfalls für mich muss zugeben, dass ich erschöpft bin nach 20 Jahren Gemeindeaufbauarbeit hier im Harz, dass ich auch ermüdet bin, dass ich es auch leid bin, mich abzurackern und dann doch nur sehr wenig Frucht zu sehen. Und ich glaube, wenn Sacharja hier mit dieser Vision, mit diesem Wort das Volk Gottes damals ermutigen konnte, dann kann er uns auch heute, glaube ich, ermutigen. Und er gebraucht dieses Bild vom siebenarmigen Leuchter, das wir sicherlich alle vor Augen haben. Viele von uns haben zu Hause auch mindestens so in Miniatur so etwas stehen. Der siebenarmige Leuchter, den Sacharja hier in seiner Vision sieht, der ist nur ganz anders gestaltet als der siebenarmige Leuchter, den Mose in das Zelt der Begegnung stellen sollte, in die Stiftshütte stellen sollte. Bei Mose war es so, es war Aufgabe der Priester, jeden Abend mussten sie die Dochte beschneiden, damit das nicht rußt, und sie mussten jeden Tag Öl nachfüllen, damit das Licht nicht ausgeht. Das war wichtig. Hier in dem Bild von Sacharja ist das ganz anders. Da stehen links und rechts von dem Leuchter die Ölbäume. Und über dem Leuchter ist eine Schale angebracht. Und diese Schale ist mit jedem der sieben Lichter verbunden. Und vom Ölbaum fließt schon das Öl direkt in die Schale. Und von dort aus versorgt es jede einzelne der sieben Lampen. Braucht kein Priester mehr Öl nachzufüllen. Was bedeutet das für uns? Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Das bedeutet heute für mich, dass das Reich Gottes und damit auch mein ganz persönliches geistliches Leben nicht durch meine eigene Dynamis gebaut wird, nicht durch meine Kraft, schon gar nicht durch Gewalt, nicht durch mein Ansehen, nicht durch meine Fähigkeiten, nicht durch meine Anstrengungen, nicht durch meine Möglichkeiten, sondern durch sein Pneuma. Das heißt ja wörtlich übersetzt Hauch oder Atem. Durch seinen Geist soll es geschehen. Wir sind hier in Deutschland zumindest, in der westlichen Welt, aber besonders in Deutschland, leistungsorientierte Menschen. Und das ist eine hervorragende Prägung im natürlichen Bereich. Deutschland ist dadurch groß geworden, ja, made in Germany, kurz gesagt. Aber im geistlichen Bereich steht uns diese Prägung nach meiner Meinung eher im Wege. Wir versuchen ständig Frucht zu bringen, wir versuchen geistliche Performance zu bringen, so drückt man ja heute den Begriff Leistung aus. Wir sind leistungsorientiert, wir wollen was vorweisen, wir wollen alles richtig machen, wir bemühen uns, Frucht zu bringen, wir strengen uns an und so weiter. Und wir versuchen, Öl nachzufüllen, also um in diesem Bild zu bleiben, wir versuchen ständig Öl nachzufüllen, und da ist manche eigene Kraft mit im Spiel. Dies führt zu einer, wie ich es bei mir beobachte und auch bei anderen, und ich denke, ihr findet euch da wieder, dies führt zu einer beinahe permanenten inneren Unzufriedenheit mit sich selbst. Was das geistliche Leben anbetrifft, wenn ich jetzt fragen würde, wer ist mit seinem geistlichen Leben zufrieden, ich weiß nicht, wie viele Hände da hochgehen würden. weil wir sehr kritisch mit uns selbst umgehen, weil wir eben das oftmals aus unserer Leistungsbrille her sehen und denken, nein, ich habe nicht genug Bibel gelesen, ich könnte noch viel mehr beten, ich habe die ganze Woche über kein Zeugnis gegeben, das müsste eigentlich mehr werden, ich könnte noch mehr Nächstenliebe üben und das stimmt alles. Das stimmt alles. Wir können immer noch mehr machen, mehr beten, ja? Auch in der Gemeinde, ja? Natürlich, wir können immer noch mehr beten, noch mehr Gebetsstunden, noch mehr persönliche Zeit im Gebet und so weiter. Innere Unzufriedenheit ist meiner Ansicht nach neben Sünde das Haupthindernis für geistliche Entwicklung, für geistliches Leben. Und deshalb möchte ich heute die Frage stellen, was können wir dazu beitragen, dass es weniger durch unser Angestrengtsein geht, sondern mehr durch seinen Geist. Und ich möchte ein paar Bibelstellen dazu anführen, die das veranschaulichen sollen, was wir konkret tun können. Erste Bibelstelle, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Mose kannte Gott ja gar nicht, als der ihm in der Wüste begegnet. Und er bekommt von ihm diese Beauftragung, diese Berufung. Und er sagt, nachdem er dann irgendwann überhaupt bereit war zu gehen, er wollte ja erst gar nicht, sagt, ja, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Ich kann ja nicht in meinem eigenen Namen kommen. Und wenn wir jetzt Gott wären, hätten wir an dieser Stelle vermutlich gesagt, Mose, guck doch einfach mal um dich, ja? Ich bin der Schöpfer. Du bist hier in der Wüste und hütest deine Schafe. Du kennst dich aus mit der Natur, mit den Wettergewalten, mit dem Himmel, mit den Sternen, mit den Wolken. Ich bin der Schöpfer, ich habe das alles gemacht. Das kannst du doch sagen, das weißt du doch. Brauchst du gar nicht so dumm zu fragen. Aber Gott beantwortet die Frage nach seinem Namen, nach seinem Wesen, nicht mit seinem Tun, was ihm zugestanden hätte, denn er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Seine Schöpfung ist unübertrefflich, herausragend. Aber er beantwortet die Frage nach seinem Namen und nach seinem Wesen mit seinem Sein. Ich bin. Ich bin. Es hilft unserem ganz persönlichen geistlichen Leben, wenn wir uns künftig nicht mehr nach unserem Tun definieren, sondern nach unserem Sein. Sei du, der du bist. Sei du die, die du bist. Solange du versuchst, jemand zu werden, ja, nach dem Motto, ach, wenn ich erst diesen Schritt gemacht habe oder wenn ich da noch weitergekommen bin, ja, wenn ich doch jetzt von Gott das bekommen würde, dann wüsste ich, dann bin ich geistlich auf der Höhe, wo ich sein will. Solange du jemand werden willst, versuchst jemand zu werden, kannst du nicht in dir ruhen, bist du nicht angekommen. Dabei wissen wir alle und können das mit Paulus sagen, wir sind noch nicht am Ziel, ja? Ich habe es noch nicht ergriffen, ja? Aber ich bin. Ich werde nicht sein, sondern ich bin. Ich bin, der ich bin. Beachte, mit welcher Gelassenheit Jesus seinen Alltag gelebt hat. Und das, obwohl er größere Herausforderungen vor sich hatte, als wir sie jemals vor uns haben. Er wusste um den Auftrag, er wusste um sein Ziel, er wusste, wo es hingeht. Und trotzdem, wenn du ihn anschaust in seinem Alltag, er ruhte in sich selbst. Er definierte sich über seinen Vater im Himmel. Ich bin. Ruhst du in dir und in Gott, in deinem ganz persönlichen geistlichen Leben? Zweite Bibelstelle aus Hebräer 10. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten, Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Jetzt bitte genau hinhören und nicht missverstehen. Unser überzogenes, schlechtes Gewissen gehört abgeschafft. Unser überzogenes, schlechtes Gewissen gehört abgeschafft. Und damit meine ich nicht und sage ich nicht, du kannst ruhig weitermachen wie bisher. Ich sage nicht, du brauchst, wenn du dir pornografische Bilder im Internet anguckst, anschließend kein schlechtes Gewissen zu haben, das sage ich nicht. Ich sage nicht, du kannst mit gutem Gewissen weiter jähzornig sein oder geizig sein oder sowas, das sage ich nicht. Es geht hier um unser ganz persönliches, um unsere ganz persönliche geistliche Beziehung zu Gott, um unsere geistliche Identität. Ein überzogenes, schlechtes Gewissen gehört abgeschafft. Wenn du 14 Tage lang deine Bibel nicht gelesen hast, das passiert ja hier nicht, ich wollte das eigentlich in Osterode predigen, hier kommt das ja nicht vor, Gott sei Dank. Aber ich sag's trotzdem, ne? Wenn du 14 Tage lang deine Bibel nicht gelesen hast, ist ein schlechtes Gewissen völlig unangebracht. Völlig unangebracht. Ja? Und bitte genau hinhören. Ja? Ich sage nicht, du brauchst nicht mehr die Bibel zu lesen. Es ist egal, wie deine Beziehung zu Gott läuft. Das sage ich nicht. Ja? Es ist wichtig, dass wir die Beziehung zu Gott pflegen. Es ist wichtig, dass wir sein Wort lesen und aufnehmen, dass wir das zu uns sprechen lassen. Es ist wichtig, dass wir ein persönliches Gebetsleben führen. Aber wir wissen alle, wie es ist in unserem Alltag. Sind wir leistungsorientiert oder definieren wir uns von Christus her? Wenn du 14 Tage lang deine Bibel nicht gelesen hast, ist ein schlechtes Gewissen völlig unangebracht. Stell dir vor, um ein anderes Bild zu gebrauchen, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. Stell dir vor, ein Schaf ist zu schwach, um Gras zu fressen. 14 Tage lang quält es sich hin, liegt mehr so da irgendwo im Schatten oder in der Sonne, je nachdem, und kriegt es nicht fertig, Gras zu fressen. Ja. Nach 14 Tagen auf einmal kommen die Kräfte wieder, der Lebensmut kommt wieder dazu. Was macht dieses Schaf? Ja, stellt sich das jetzt hin, macht Handstand auf den Vorderpfoten, um seinem Hirten zu beweisen, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte und so weiter. Ich kriege das schon wieder hin, ja? Nein, es wird einfach weiter fressen. Es wird einfach wieder anfangen mit Fressen. Es wird sich nicht entschuldigen dafür. Es wird einfach wieder anfangen zu fressen. Es geht um unseren persönlichen Stand in Christus. Und der nächste Vers macht das vielleicht noch etwas deutlicher. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Du hast Frieden mit Gott. Wenn du an Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser glaubst, hast du Frieden mit Gott. Du kannst nur Frieden mit Gott haben, weil er Frieden mit dir hat. Durch deinen Glauben hat er Frieden mit dir. Er ist zufrieden mit dir. Das sagt dieses Kapitel in Römer 5 ausdrücklich, ja. Er ist nicht zufrieden mit dir, weil du heute deine Bibel gelesen hast, gebetet hast, weil du die ganze Woche über gut geistlich funktioniert hast. Das erfreut ihn auch, keine Frage. Aber das ist nicht der Grund seiner Zufriedenheit mit dir. Er ist zufrieden mit dir, weil Jesus Christus gehorsam gewesen ist. Allen Gehorsam erfüllt hat und wir, du und ich, dadurch in die Stellung von Gerechten versetzt worden sind. Unsere Gerechtigkeit kommt nicht mehr aus unserer Leistung, kommt nicht mehr daher, ob wir richtig funktioniert haben. Unsere Gerechtigkeit kommt aus Christus. Und wenn wir heute gesungen haben, kleide mich weiß, wir sind weiß gekleidet. Wir müssen das nur immer wieder neu für uns nehmen. Das weiße Kleid ist das Kleid deiner Gerechtigkeit. Nein, seiner Gerechtigkeit. Und gerechtfertigt zu sein heißt, du erfüllst den Anspruch Gottes. Du erfüllst den Anspruch Gottes. Ob du dich danach fühlst, das ist der Bibel egal. Das Wort Gottes sagt nicht, du erfüllst den Anspruch, wenn du deinen Anspruch erfüllst. Das Wort Gottes sagt, du erfüllst den Anspruch Gottes, weil Jesus Christus ihn erfüllt hat mit seinem Gehorsam. Es geht hier um die Grundlage unseres geistlichen Lebens, um unser Fundament. Ich sage nicht, es ist egal, wie du lebst. Es ist egal, nimm das alles nicht so genau. Das sage ich nicht. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage, du kannst nur im Alltag richtig funktionieren und dein geistliches Leben kann sich nur dann richtig entwickeln und auch Frucht bringen, wenn dein Fundament stimmt. Wenn du auf Leistung aufgebaut bist, dann fängt das irgendwann an zu wackeln, weil du die Leistung nicht mehr bringen kannst. Wenn du erstmal einen Burnout hattest oder was, dann merkst du, du kannst die Leistung nicht mehr bringen. Es geht nicht. So sehr du auch den Wunsch hast und den eigenen Anspruch hast, dein geistliches Leben nach einem bestimmten Standard zu leben, es kommen Zeiten, da kriegst du das nicht hin. Und dann ist es wichtig, dass du das richtige Fundament hast. Denn Jesus sagt, wer sein Haus auf Sand gebaut hat, dessen Haus fällt irgendwann um. Mindestens wackelt es gehörig. Aber wer sein Haus auf einen Felsen gebaut hat, dessen Haus bleibt auch in stärksten Stürmen stehen. Mein eigenes Gefühl ist nicht das Wort Gottes. Also ist nicht ich mit meinem Gefühl entscheide, ob ich den Anspruch Gottes erfülle, sondern das Wort Gottes entscheidet, ob ich den Anspruch Gottes erfülle. Und das Wort Gottes sagt, ich bin gerechtfertigt worden durch meinen Glauben und habe jetzt Frieden mit Gott durch meinen Herrn Jesus Christus. Nicht durch meine Leistung, nicht durch mein Gutfunktionieren, nein. Wie gesagt, es geht hier nicht um moralische Sünden, sondern es geht um meinen Stand in Christus, dass ich da ein ganz festes Fundament habe. Ich bin überhaupt ein Vertreter der These, dass sich das Leben zyklisch ereignet und niemals statisch. Du wirst das nicht, so sehr wir den Wunsch haben, dass unser geistliches Leben statisch ist, immer auf der Höhe, ja, immer unserem eigenen Anspruch entsprechend, ja, dass wir das alles erfüllen und niemals einen Wackler nach unten oder so. So ist das Leben nicht. Das Leben ereignet sich zyklisch. Es gibt Regen und es gibt Sonnenschein. Es gibt Sommer und es gibt Winter. Es gibt Lachen und es gibt Weinen. Es gibt kraftvolle Zeiten und es gibt Zeiten der Schwäche. Das Leben ereignet sich zyklisch. Das einzig Statische in deinem geistlichen Leben sollte das Fundament des Wortes Gottes sein. Das ist statisch. Wir haben es gesungen, you stay the same through the ages. Ja? Das bleibt immer dasselbe, weil er immer derselbe bleibt, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Das sollte auf jeden Fall statisch sein. Da solltest du drauf stehen. Wie auf einem festen Felsen. Noch ein Vers. Wie bin ich in der Zeit? Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hand aufs Herz. Wenn wir das lesen, wer in mir bleibt oder in der Folge, dann sagt er, bleibt in mir. Wenn wir das lesen, bleibt in mir. Was geht da in dir ab? Ich denke, die meisten von uns hören das als Appell. Ich habe dir gesagt, du sollst in mir bleiben. Dann bringst du viel Frucht. Ja, würdest du in mir bleiben, dann würdest du auch viel Frucht bringen. Und sofort ist wieder so ein Schatten da, so ein schlechtes Gewissen. Ja, ich habe heute gar nicht an ihn gedacht. Ich habe vielleicht die ganze Woche gar nicht so richtig an ihn gedacht, bis auf so ein kurzes Gebet am Morgen oder am Abend. Ja, das muss ich mir zu Herzen nehmen. Ich sollte eigentlich in ihm bleiben. Ist mir nicht richtig gelungen. Ich denke, viele von uns empfinden so oder ähnlich, dass wir das hören und denken, oh, ein Appell, den ich wieder nicht erfüllt habe. Aber so ist das gar nicht gemeint. Denn wenn wir den Zusammenhang uns mal näher betrachten, also Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner, ich bin der Weinstock und ihr, also du und ich, wir sind die Reben. Was macht der Weingärtner? Der Weingärtner hat im Grunde genommen die ganze Arbeit, ja? Zumindest die Verantwortung, er wird Angestellte haben, ne? Aber er muss dann dafür sorgen, dass die Arbeit gemacht wird. Ja? Der Weinstock steht da, ne? Wird manchmal ja Jahrhunderte alt, glaube ich. Ne? Also steht unverrückbar da. Und jetzt wollen wir uns mal die Reben betrachten. Ja? Wenn Jesus sagt, du und ich, wir sind die Reben an ihm, am Weinstock, was macht eigentlich die Rebe? Was macht eine Rebe? Irgendjemand eine Idee, was die Rebe macht? Aha. Aha. Ich fange noch ein bisschen eher an. Ne, stellen wir uns mal vor, die Rebe, die soll ja Frucht bringen. Ne? Strengt sich an, Frucht zu bringen. Ist ja nicht so einfach. Ich meine, wie soll man das machen? Aus sich heraus Frucht soll ja hinterher schön goldgelb oder wie auch immer oder tief rot-lila sein. Die strengt sich an. Ne? Und wenn du mal dir anguckst, wie viel Reben daraufhin einen Burnout bekommen haben, weil die Anstrengung sie fertig gemacht hat und aus der Bahn geworfen hat, ja, wie sie im Hamsterrad laufen und versuchen, Frucht zu bringen? Nee, das macht eine Rebe gar nicht. Drei Dinge macht eine Rebe, habe ich jedenfalls für mich rausgefunden. Drei Dinge macht eine Rebe. Erstens, sie hängt rum. Sie hängt rum. Und rumhängen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir jetzt auch vorstellen, du bist auf einer Bergwanderung an einem steil abhängenden Pfad, ja, und auf einmal rutschst du ab, ja, und drohst in die Tiefe zu fallen und du erwischst gerade noch so eine Baumwurzel, ja, und hängst da dran mit beiden Händen, ja, ist ja auch rumhängen, ne? So, jetzt hängst du da und sagst, oh Gott, hoffentlich kommt bald Hilfe. Lange halte ich das hier nicht mehr aus. Ich versuche ja zu hängen, ich versuche ja, mich festzuhalten. Ich versuche ja, an ihm zu bleiben. Ich versuche ja, aber länger als eine halbe Stunde schaffe ich es nicht mehr. Dann erlahmen meine Kräfte und ich muss loslassen und dann rutsche ich doch in die Tiefe. Das wäre eine Form von Rumhängen, aber das ist nicht das, was die Rebe macht. Ne? Das ist nicht das, was die Rebe macht. Die Rebe, die hängt wirklich nur rum. Ja? Und sie macht etwas Zweites. Es wurde schon angedeutet, sie genießt die Sonne. Ist das nicht ein schönes Bild für den Sommer oder für den Frühling und Sommer? Ja? Rumhängen und die Sonne genießen. Und bitte wieder richtig hinhören. Ja? Es gibt auch ein anderes Bild von Jesus, wo er sagt, wir sind die Arbeiter in seiner Ernte. Und das dürfen wir jetzt beides nicht verwechseln. Ja? Wir wissen alle, Gemeindeaufbauarbeit, Dienst im Reich Gottes ist Arbeit. Kann anstrengend sein, kann unsere ganze Kraft kosten, ist mit Erfolg und mit Rückschlägen verbunden. Ja, es gibt Freude und es gibt Leid. Ja. Manchmal sind wir gefordert, wie Paulus sagt, aber nicht überfordert. Ja, und so weiter. Also das Bild meine ich jetzt nicht. Ich meine unseren Stand in Christus, unsere Identität in Christus. Und da hängt eine Rebe einfach nur rum. Und sie bleibt einfach an ihm. Das ist nicht mit Anstrengung verbunden. Dazu muss sie noch nicht mal an den Weinstock denken. Sie ist einfach da dran. Und das ist das, was Jesus sagen will. Nicht streng dich an mir zu bleiben und erfülle dein Pensum jeden Tag, damit du an mir bleibst, sondern er will damit sagen, du bist an mir. Jetzt denk dich doch nicht permanent weg von mir, nur weil du gerade deinen eigenen Anspruch nicht erfüllt hast. Du bist an mir und da bleib bitte. Genau wie mit der Liebe, ja? Viele denken, oh, ich habe die erste Liebe verlassen. Und wie kriege ich die wieder, ja? Aber die erste Liebe ist die von Gott zu dir. Und Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Das ist nicht mit Anstrengung verbunden, sondern mit dem Bewusstsein, danke Herr, ich bin an dir. Ob ich das fühle oder ob ich das nicht fühle. Ob ich gerade an dich denke oder gerade nicht an dich denke. Ich bin an dir. Das ist ein entlastendes Bewusstsein. Danke dafür. Und so genieße ich deine Sonne, diese Liebe. Mal drehe ich mich ein bisschen rum, dass auch die Rückseite beschienen wird. Überall da, wo ich deine Liebe brauche, da hänge ich mich hin. Und da bleibe ich hängen. Und da ruhe ich in dir. Und selbst wenn ich 14 Tage lang meine Bibel nicht gelesen habe, weil ich zu schwach war, weil das Arbeitspensum zu hoch war und ich die richtigen Prioritäten nicht setzen konnte oder nicht setzen wollte, selbst wenn ich das gemacht habe, ich bin an dir. Ich bleibe an dir. Und ich weiß, deine Liebe bleibt, haben wir gesungen. Deine Liebe bleibt. Und das Dritte, was die Rebe macht, ist, sie zieht Saft. Ist das anstrengend? Für die Rebe nicht. Also machen wir es auch nicht anstrengend. Das Bild vom siebenarmigen Leuchter. Links und rechts stehen die beiden Ölbäume. Darüber ist eine Ölschale. Das Öl fließt direkt vom Ölbaum in die Ölschale und in jede der sieben Lampen. Die Salbung des Heiligen Geistes, die Nahrung, das Licht, die Liebe Gottes, sie fließen. Ob wir das wahrnehmen, ist eine andere Sache, aber sie fließen, sie sind immer da. Also wenn du dich gerade ungeliebt fühlst, unbeachtet, nicht genug wertgeschätzt, häng dich einfach in die Sonne. Sag Gott, ich bin ja dran. Ich bin ja an dir. Ich ziehe jetzt einfach diesen Saft. Ich fühle mich eigentlich gerade so, als hätte ich den nicht verdient, weil ich mein Pensum nicht geschafft habe. Aber das ist ja völlig unabhängig davon. Du sagst, mein Fundament ist, dass ich an dir hänge und dass der Lebenssaft von dir kommt. Und ich bleibe da und ich ziehe Saft und ich hänge rum und ich genieße deine Liebe und deine Sonne und dein Licht. Du machst meine Seele hell, haben wir gesungen. Ja? Da wird die Seele hell. Wenn ich mir bewusst mache, wie viel Energie wir verschwenden, du und ich, um unser eigenes geistliches Leben zu sichern, dann bin ich erschrocken. Geht dir das auch so, dass du für dein eigenes geistliches Leben so viel kämpfst? Weil du eben dauernd denkst, du genügst ihm nicht oder weil die Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorstellst. Und dann drehst du am Rad oder im Rad und versuchst wieder aufzuholen, nachzuholen. Ja, diesmal werde ich durchhalten. Diesmal wird es besser gehen und so weiter. Ja? Oh Gott, ich brauche dich heute. Mein Alltag ist so schwierig und ich weiß gar nicht, wie ich durchkommen soll. Das ist alles berechtigt, ne? Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Das ist alles berechtigt. Aber was geht da für Energie bei drauf, die wir ganz anders einsetzen könnten? Ja? Wenn wir rumhängen und sagen, Gott, mein Alltag hat es heute in sich oder die ganze Woche. Ich weiß gar nicht, wie ich das Pensum schaffen soll. Aber eins weiß ich, ich hänge an dir. Ich genieße deine Liebe, deinen Zuspruch, dein Wort, deine Gegenwart. Ich ziehe Saft von dir und dann geht es auf jeden Fall mit weniger angestrengt sein. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Ich sage immer, wo Erlösung draufsteht, muss auch Erlösung drin sein. Wenn Erlösung draufsteht, wenn auf deinem geistlichen Leben Erlösung draufsteht, aber angestrengt sein drin ist, dann haben wir was missverstanden. Dann müssen wir was korrigieren. Und deshalb Paulus sagt, das ist mein letzter kleiner Absatz, Paulus sagt, wir sollen erneuert werden, verändert werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, also unseres Denkens. Du kannst durch Handauflegung eine Berufung empfangen, geistliche Gaben empfangen, eine Heilung empfangen, einen Segen empfangen, aber du kannst durch Handauflegung nicht deine Identität in Christus empfangen. Die kannst du nur durch Erneuerung deines Denkens empfangen. Da musst du also selber ein bisschen gedankliche Arbeit leisten, nicht angestrengt, sondern nur umschalten von Leistung, von Tun auf Sein. Umschaltung von Tun auf Sein. So bekommst du deine geistliche Identität in Christus und dein geistliches Leben und damit auch dein säkulares Leben stehen auf einem Fundament, was unverrückbar ist. Das Wort Gottes, Christus selbst, was er für dich getan hat. Wo Erlösung draufsteht, muss auch Erlösung drin sein. Jetzt bitte ich das Anbetungsteam nach vorne, die werden gleich noch ein Lied spielen und ich werde ein Gebet sprechen vorher. Wen das betrifft, wer davon betroffen ist, wer sich da wieder erkennt, dass er da ein bisschen Nachhilfe nötig hat an seinem Stand vor Gott, eine Korrektur vorzunehmen, der darf jetzt gerne aufstehen, um damit Gott zu signalisieren, ich möchte hier umschalten von Tun auf Sein, von Leistungsprinzip auf Empfangsprinzip. Und ich sage nochmal, das soll nicht heißen, du brauchst in deiner Gemeinde nicht mehr mitzuarbeiten. Das soll nicht heißen, du sollst alle deine Ämter niederlegen. Das soll nicht heißen, es ist egal, wie du deinen Alltag verbringst, ob du als unverheiratetes Paar zusammenlebst oder was. Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich sage auch nicht, es ist egal, ob du deinen Zehnten in die Gemeinde gibst oder nicht. Das sage ich alles nicht. Ich sage nur, es geht um deinen Stand vor Gott, um deine Identität in Gott. Und ich möchte für dich beten. Vater Gott, wir danken dir, dass du eine vollkommene Erlösung für uns geschaffen hast und dass du von dir aus diese Erlösung nennst, aber nicht nur auf der Verpackung, sondern auch innen drin im Geschenk ist vollkommene Erlösung in Christus, deinem Sohn. Danke, Herr Jesus, dass du durch dein Gehorsam alles erfüllt hast. Du hast den Anspruch deines Vaters im Himmel erfüllt und dadurch sind wir in den Stand, in die Position von Gerechten versetzt worden. Wir haben ein weißes Kleid deiner Gerechtigkeit bekommen und so kommen wir heute zu dir und sagen, Herr, wir sind, was unser eigenes geistliches Leben betrifft, manchmal mühselig und beladen. Wir sind es leid, uns abzurackern und unseren eigenen Anspruch doch nicht zu erfüllen. Wir sind es leid, immer wieder mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen, was unseren Stand vor dir betrifft. Und wir wollen das ablegen heute und wir legen das ab heute. Wir danken dir, dass du dieses Joch der Knechtschaft durch Leistungsgedanken zerbrochen hast. Und wir proklamieren das heute über uns. Das Joch des Leistungsgedankens für unser geistliches Leben ist am Kreuz von Golgatha zerbrochen worden. Und du sagst, Herr Jesus, wir sollen stattdessen dein Joch auf uns nehmen, was leicht ist und was uns Ruhe verschafft. Und das wollen wir gerne tun, Herr. Wir wollen uns einfach an dich hängen. Nein, wir wollen in dem Bewusstsein leben, dass wir an dir hängen. Egal, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Wir wollen uns immer wieder deiner Liebe aussetzen, deinem Wort aussetzen, deiner Gnade aussetzen. Und wir wollen dabei uns bewusst machen, dass dein Saft fließt. Wir brauchen uns nur dafür zu öffnen und es alles in Empfang zu nehmen. Danke, Herr. Das spreche ich mir und meinen Geschwistern zu. Diese innere Freiheit, das überzogene, schlechte Gewissen in Bezug auf unseren geistlichen Stand vor dir ist ausgemerzt, ist abgeschafft, ist ausgezogen, ist abgelegt. Und da, wo das noch immer wieder zurückkommt, wir werden es immer wieder, wie Luther sagt, einfach ersäufen. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, Herr. Wir danken dir für deine vollkommene Erlösung, dass unsere Seele hell wird in deinem Licht und hell bleibt in deinem Licht, ob wir uns danach fühlen oder nicht, ob wir unser eigenes Pensum geschafft haben oder nicht. Aber wir sagen auch, Herr, wir wollen in unserem geistlichen Leben die Beziehung zu dir so lebendig wie möglich halten, so frisch wie möglich, so fruchtbringend wie möglich. Und dazu laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du uns führst, dass wir dir gehorsam sein können und auf diesem Wege wachsen können. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, dir gehört alle Ehre. Im Namen Jesus. Amen.